Als Student durfte ich mit zwei Kommilitonen die Forschungsstation auf dem Jungfraujoch in den Schweizer Alpen besuchen, um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dort oben auf dem Berg auszufragen darüber, wie Wolken entstehen. Noch immer weiß die Klimaforschung nicht genau genug, wie sich Wolken natürlicherweise in den verschiedenen Teilen der Erde aufs Klima auswirken. Ja, und dann gibt's ja noch die Wolken, die durch Flugzeuge entstehen, die Kondensstreifen. Auch hier ist noch Forschung nötig, um deren Rolle im Klimageschehen genau zu verstehen. Bald startet das Forschungsflugzeug HALO des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR in Oberpfaffenhofen Richtung Antarktis, um mehr über die Wolkenbildung dort zu erfahren. Vor 4 Jahren war das Flugzeug HALO in die entgegengesetzte Richtung geflogen, in die Arktis. Damals mit dabei war Dr. Tina Jurkat-Witschers. Sie arbeitet beim DLR in Oberpfaffenhofen am Institut für Atmosphären- und Wolkenphysik. Schönen guten Tag, Frau Jurkat-Witschers.
Ja, guten Tag.
Wie entstehen denn solche Kondensstreifen am Himmel überhaupt?
Kondensstreifen entstehen nur in kalten Regionen der Atmosphäre, das heißt unterhalb von minus 40 Grad und dort, wo Flugzeuge feuchte Luft emittieren, durch die Verbrennung von Kerosin entstehen Rußpartikel und die sind der Nukleus für die Kondensstreifen, an denen das Wasser kondensieren kann, deshalb Kondensstreifen.
Sie haben vor einiger Zeit in der Arktis unterschiedliche Typen von diesen Kondensstreifen untersucht. Welche unterschiedlichen gibt es denn da?
Wir haben vor allen Dingen erstmal uns versucht, ein Bild zu machen von den Zirren, die entstehen können, wenn Kondensstreifen lange leben. Kondensstreifen entwickeln sich ähnlich wie natürliche Wolken hin zu Zirren und die bilden eine sehr großflächige Struktur, eine sehr feine Eiskristallverteilung, die sich am Himmel erstreckt und die kann im Mittel über das Jahr gemittelt und über den Globus gemittelt einen wärmenden Effekt haben. Wir haben uns die Zirren und die Kondensstreifen in hohen Breiten, also in der Nähe der Arktis, angeschaut. Und wir haben uns die in mittleren Breiten angeschaut, also hier, wo der Flugverkehr recht häufig vorkommt und wir viele Flugbewegungen haben. Und haben versucht, die Unterschiede von den hohen Breiten zu den mittleren Breiten zu charakterisieren und die Eiskristallanzahl und die Eiskristallgröße zu bestimmen.
Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Kondensstreifen, die entwickeln sich erst zu Zirren und diese Zirren haben Sie in der Arktis und bei uns hier untersucht. Gibt es denn da Unterschiede?
Ja, wir haben sehr große Unterschiede gesehen. Die Zirren in den hohen Breiten haben wesentlich geringere Eiskristallanzahlen. Das heißt, das sind weniger Eiskristalle. Im Kontrast dazu sind die Partikel aber viel größer als die in mittleren Breiten. Das heißt, ich habe in den hohen Breiten eher dünnere Wolken, dünnere Zirren, als ich das in mittleren Breiten habe. Und ein möglicher Erklärungsversuch ist natürlich der Einfluss des Menschen in den mittleren Breiten. Das heißt, wir haben viel mehr Industrie, wir haben viel mehr Landmasse, aber wir haben vor allen Dingen auch mehr Flugverkehr in den mittleren Breiten. Das war ein Hinweis für uns, dass der Flugverkehr durchaus die Zirren verändern kann. Er kann eine höhere Anzahl, Konzentration mit kleineren Eiskristallen in diesen Regionen bewirken.
Okay, also bei uns sind die Zirren mit mehr Eiskristallen besetzt und deswegen sind die auch dichter, so habe ich es jetzt verstanden. Aber wie misst man sowas, wenn man an Bord des Forschungsflugzeugs HALO über der Arktis unterwegs ist?
Wir haben ganz spezielle Instrumente auf HALO. HALO ist ein sehr großes Flugzeug mit vielen Instrumenten. Das sind Instrumente, die in der Kabine verbaut sind, wo wir Luft in die Kabine saugen und dort analysieren. Das ist ein Teil der Instrumentierung. Und der andere, und das ist der Teil, den ich untersucht habe, das sind die Wolkensonden, die unter dem Flügel von HALO hängen. Dort werden Eiskristalle nicht eingesaugt, sondern direkt vor Ort analysiert, direkt mit einem Laserstrahl detektiert und Hier können wir Größe und Anzahl der Eiskristalle messen, ohne sie zu beeinflussen, ohne sie zu verändern.
Das hört sich an, wie wenn das sozusagen das Besondere wäre an diesem Forschungsflugzeug, oder gibt es das sonst noch irgendwo?
Das gibt es tatsächlich ganz selten auf der Welt. Also die Ausstattung von HALO ist einzigartig. Es gibt in den USA tatsächlich ein ähnliches Flugzeug, was aber in der Instrumentierung wesentlich, ja, ich sag mal, nicht so gut besetzt ist. Also unsere Unterflügelsonden in der Kombination sind einzigartig und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir eben mit so einem Flugzeug, was noch dazu sehr lange Distanzen fliegen kann, es kann sehr hoch fliegen. Und wir können damit einen großen Breitenbereich abdecken. Wir können damit einen großen Höhenbereich abdecken. All das, was notwendig ist, um Wolkenforschung zu machen.
Können Sie denn schon abschließend sagen, wie stark denn dieser Effekt, um nochmal auf die Forschung zurückzukommen, dieser Kondensstreifen, dieser Zirren ist aufs Klima?
Wir vermuten, und das haben wir durch Modellsimulationen hier am Institut zeigen können, dass der Einfluss der Kondensstreifen und der sich daraus entwickelnden Zirren vielleicht so groß sein kann, wie das vom Flugverkehr gesamte emittierte CO2 seit Anbeginn der Luftfahrt. Und das ist natürlich kein kleiner Effekt. Den müssen wir versuchen, einfach zu mitigieren oder zumindest kleiner zu machen.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Einfach weniger fliegen oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die Wolkenbildung durch den Luftverkehr zu reduzieren?
Genau, daran arbeitet unser Institut. Wir versuchen, unterschiedliche Mitigationsstrategien zu erforschen und damit auch den Luftverkehr der Zukunft vor allen Dingen zu gestalten. Wir machen das, indem wir unterschiedliche Treibstoffe beproben im Flug und dort versuchen, den Einfluss auf die Kondensstreifen zu untersuchen. Eine Möglichkeit sind zum Beispiel nachhaltige Treibstoffe, die emittieren weniger Ruß. Und weniger Ruß heißt, dass auch weniger Kondensstreifen entstehen. Wir untersuchen auch neue Technologien, zum Beispiel Wasserstoffantriebe, die quasi rußfrei sein könnten. Und damit versuchen wir langfristig nicht nur CO2 zu reduzieren, sondern eben auch die Kondensstreifen zu reduzieren.
Vielleicht noch am Schluss eine etwas platte Frage von mir als Laien. Würde es denn für die Wolkenbildung helfen, wenn Flugzeuge niedriger fliegen würden, wo es nicht so kalt ist?
Es gibt die Methoden, dass man bestimmte Regionen meiden kann, also klimasensitive Regionen, in denen zum Beispiel Kondensstreifen entstehen könnten. Das würde einen zusätzlichen CO2-Emissionen, nicht immer, aber in manchen Fällen, beinhalten. Und die Rechnung muss man natürlich auch machen. Das heißt, man muss immer den Vermeidungseffekt durch Kondensstreifen dem zusätzlichen CO2-Ausstoß entgegenhalten. Wir haben auch da schon erste Flugversuche gemacht und auch da sagen uns die Modelle voraus, dass dort ein hohes Einsparpotenzial ist, beziehungsweise das könnte eine Mitigationsstrategie sein. Auch das ist ein Forschungsthema hier am Institut. Und in der Kombination, also neue Treibstoffe, neue Technologien, Flugroutenoptimierung, das könnte in der Kombination vielleicht das Mittel der Zukunft sein.
Sagt Dr. Tina Jurkat-Witschers. Sie arbeitet beim DLR in Oberpfaffenhofen am Institut für Atmosphären- und Wolkenphysik und erforscht, wie stark Kondensstreifen von Flugzeugen und die daraus resultierenden Zirren das Klima beeinflussen. Besten Dank, Frau Jurkat-Witschers.
Gerne.